Europa hat gewählt. Die Stimmen sind ausgezählt, das vorläufige Endergebnis steht fest. Jetzt folgen die ersten Analysen. Was das Ganze für die Zukunft des Staatenbundes genau bedeutet und wer die größten Gewinner, wer die Verlierer der Wahl sind, dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 10. Juni. Ich bin Sebastian Kaiser und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. Doch keine eckigen Augen? Welchen Effekt Bildschirmzeit auf Kinder hat? Ein neuer Livestream auf der Naturschutzhallig und ein Lied für die Seenotretter. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Und, wart ihr alle wählen? Ich war direkt gestern früh unterwegs und habe dann am Abend gespannt die Hochrechnung verfolgt. Bei uns in der Redaktion ist die Wahl natürlich immer ein großes Thema. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die ersten Wahlanalysen hat meine Kollegin Kirsten Stünkel für euch zusammengefasst.
Moin Sebastian. Erst einmal, die Beteiligung an einer Europawahl in Deutschland könnte so hoch gewesen sein wie noch nie seit der Einheit. Laut Hochrechnungen von 23 Uhr gingen gestern ca. 65% der Wahlberechtigten an die Urnen. Zum Vergleich, bei der ersten gesamtdeutschen EU-Wahl 94 lag die Beteiligung bei genau 60%. Aber wie sind jetzt die Ergebnisse ausgefallen? In dem erwarteten Ergebnis in Deutschland spiegelt sich ein EU-weiter Trend wider. Das Erstarken der Kräfte am rechten Rand. Die AfD erzielte trotz eines von Skandalen begleiteten Wahlkampfs den größten Zuwachs unter den bislang schon im EU-Parlament vertretenen deutschen Parteien. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF ist die Union klar als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Grünen reagierten entsetzt über ihre Stimmverluste. Die AfD bejubelt den zweiten Platz. Die Kanzlerpartei SPD fiel am Sonntag auf Platz 3 zurück. Ja, und wie reagierten die Politikerinnen und Politiker vor Ort in Schleswig-Holstein? Meine Kollegen Kai Müller und Martin Schulte waren vor Ort unterwegs und haben mit ihnen gesprochen. Auf den Wahlpartys der Parteien in Schleswig-Holstein war die Sorge über den Rechtsruck deutlich spürbar. So richtige ausgelassene Stimmung wollte nicht mal beim Wahlsieger CDU aufkommen. So reagierte aber erstmal die Grünen-Chefin Anke Erdmann nach den ersten Ergebnissen im Gespräch mit Kai Müller.
Sind Sie enttäuscht, Frau Erdmann?
Nee, enttäuscht bin ich nicht, weil wir natürlich damit gerechnet haben, dass wir das Rekordergebnis vom letzten Mal nicht wiederholen können. Letztes Mal hat echt alles gepasst, es lief wie dösig für uns und es war eine absolute Klimawahl. Jetzt, 5 Jahre später, hat sich die Welt deutlich weitergedreht und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir an das alte Ergebnis anschließen können.
Ich habe Ihr Gesicht gesehen, als der Balken für die AfD immer weiter in die Höhe ging. Wie geht es Ihnen mit diesem AfD-Ergebnis? Oder im Moment ist es ja nur eine Prognose, aber man wird davon ausgehen können, dass Sie irgendwo in diesem Bereich landen werden.
Es muss uns alle besorgen, weil es natürlich eine demokratisch gewählte Partei, aber keine demokratische Partei ist. Wenn man sieht, was die AfD im Schilde führt, was sie an Migrations- und Zwangsmigrationsplänen hat, wie sie unterscheidet in echte und unechte Leute, die hier Bürgerrechte haben sollen. Das macht mir wirklich große Sorgen.
Und hier hören wir den FDP-Spitzenpolitiker Helmer Krane. Er äußerte sich wie folgt.
Ich bin nicht enttäuscht, um ehrlich zu sein. Nein, weil ich bin ja nicht angetreten jetzt nur für meine Person. Natürlich wäre ich gerne mit meinem Team eingezogen. Aber letztendlich haben wir nach einem harten Wahlkampf unter herausfordernden Bedingungen unser Ergebnis gehalten. Und ich finde, da können wir stolz drauf sein, was wir für einen Wahlkampf hingelegt haben.
Für Regierungschef Günther ist das Ergebnis ein Vertrauensverlust der Ampel. Hier sprach mein Kollege Martin Schulte am frühen Abend mit Daniel Günther.
Auf jeden Fall erstmal wichtiger Befund, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist. In Schleswig-Holstein offenkundig auch, in Deutschland insgesamt. Von daher hohes Interesse und viele Menschen haben ihr Kreuz gemacht, um Europa auch zu stärken. Und dass wir bei dieser Wahl jetzt wirklich mit Abstand stärkste Kraft als Union werden in Deutschland, das finde ich ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen, von daher sind wir bei den ungefähr 30% geblieben. Da hätte man sich vielleicht noch den ein oder anderen Prozentpunkt mehr erhofft, auch in dieser Situation. Aber wir sind so stark wie alle drei Ampelparteien zusammen. Und offenkundig hat auch unsere Kampagne dabei mitgeholfen. Und von daher bin ich mit dem Ergebnis zumindest zufrieden.
Ja, und kommen wir nun noch einmal zu den konkreten Zahlen für Schleswig-Holstein. Das ist das Zwischenergebnis von Mitternacht. CDU 29,9% in Stimmen, SPD 16,7%, die Grünen 15,5%, die AfD 12,3%, die FDP 6,3%, Bündnis Sarah Wagenknecht 4,1%, Volt 2,6%, die Linke 2,3% und die Partei 2,1%. Weitere Ergebnisse und Updates gibt's natürlich auf saz.de. Ja, und am 3. Juli veröffentlicht die Bundeswahlleiterin die amtlichen Endergebnisse. Am 16. Juli steht dann das endgültige Ergebnis der Europawahl 2024 fest.
Das war Kirsten Stünkel aus der Audioredaktion. Wer zu lange vor dem Bildschirm sitzt, verblödet. Oder du hast schon ganz quadratische Augen. Sätze wie diese kennen viele von euch vielleicht aus der Kindheit. Dahinter steht natürlich die reale Angst von Eltern, die ihre Kinder vor gesundheitlichen Schäden durch zu viel Zeit vor dem Bildschirm schützen wollen. Um den dauerhaften Medienkonsum ranken sich ja eine ganze Reihe von Gerüchten. Und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Empfehlungen. Von Kinder am besten gar nicht an Handy und Tablet lassen bis zu es ist gut, wenn Kinder früh den Umgang damit lernen, ist alles vertreten. Etablierter Konsens, zu viel Medienzeit ist nicht gut. Seitens Behörden und anderen Initiativen gibt es ja sogar teilweise Tabellen mit Nutzungszeiten für die unterschiedlichen Alter. Neue Studien aus den USA und Australien zweifeln diesen Status quo jetzt jedoch an. Lange Bildschirmzeiten würden weder Gehirnfunktion noch Wohlbefinden von Kindern grundsätzlich beeinträchtigen, heißt es da. Wichtiger sei, wie die Zeit am Bildschirm genutzt wird. Die Forscher unterscheiden dabei zwischen interaktiver und passiver Bildschirmzeit. Interaktiv wären beispielsweise Videospiele oder Lern-Apps, die sogar als positiv bewertet werden. Passive Zeit wie Fernsehen oder der Konsum von Inhalten, etwa bei YouTube, sei hingegen problematischer, wobei auch hier unterschieden wird, wie konsumiert wird. Gemeinsam mit der Familie habe durchaus positive Effekte. Einer der australischen Forscher betont, dass man sich mehr über die Qualität der Zeit statt über die Quantität sorgen sollte. Aber wenn das alles nicht so ganz stimmt, warum gibt es diese Empfehlungen dann überhaupt? Diese seien größtenteils kulturell bedingt, erklärt Medienpsychologe Dr. Malte Elson. Die stammen häufig von Behörden und stützen sich nicht nur auf wissenschaftliche Evidenz, sondern auch auf kulturelle Überzeugungen. In Deutschland gelten Unterhaltungsmedien weiterhin als nicht gut genutzte Zeit, im Gegensatz zum Lesen beispielsweise. Doch obwohl nichts Schlimmeres passiert, wenn man mal länger am Bildschirm hängt, sinnlos sind die Empfehlungen nicht. Wichtig sei vor allem, dass Kinder eine diverse Freizeitgestaltung haben. Problematisch werde der Medienkonsum vor allem dann, wenn wichtige Eckpfeiler der kindlichen Entwicklung wie Anerkennung oder Erfolgserlebnisse maßgeblich im Digitalen stattfinden. Einen nochmal deutlich tieferen Einstieg in das Thema findet ihr in dem ausführlichen Artikel meiner Kollegin Sina Wilke, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Das Betreten der Hallig Norderoog ist den meisten Menschen verboten. Sie ist ein strenges Naturschutzgebiet. Seit neuestem kann die zweitkleinste der Halligen inklusive ihrer tierischen Bewohner aber per Livecam rund um die Uhr beobachtet werden. Das Projekt Klimahallig wurde vom Verein Jordsand ins Leben gerufen, um auf die Folgen des Klimawandels für Seevögel aufmerksam zu machen. Die nutzen die Hallig als Brutstätte. Durch die steigenden Meeresspiegel kam es in den vergangenen Jahren aber immer wieder zu Überschwemmungen der Brutplätze in Wassernähe. Diese sogenannten Kükenfluten können den Nachwuchs einzelner Kolonien oder ganze Generationen vernichten. In Ergänzung zu den Livestreams plant der Verein in Zukunft auch noch weitere ergänzende Videoangebote und Online-Veranstaltungen. Die Flensburger Band Santiano bringt am Freitag ein neues Lied mit dem Titel Retter in der Not heraus. Mit dem wollen die Musiker den freiwilligen Seenotrettern an der deutschen Nord- und Ostseeküste ein Denkmal setzen. Alle Einnahmen aus der Single werden an die Seenotretter gespendet, die sich fast ausschließlich durch Spenden finanzieren. Vom Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Nikolaus Stadeler, hieß es, man freue sich sehr über diese Würdigung. In dem Song geht es um die Gefahren auf hoher See und die Hoffnung auf Rettung. Übrigens, eines der Bandmitglieder war 2023 gemeinsam mit seiner Frau selbst in Seenot und wurde damals von den Seenotrettern aus der Kieler Bucht gefischt. Und bleiben wir noch einen Moment bei bekannten Musikern. Scooter-Frontmann H.P. Baxter und seine Freundin Sarah haben sich am Wochenende auf Sylt gleich zweimal das Ja-Wort gegeben. Bereits am Freitag fand die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum in Keitum statt. Samstag folgte dann die kirchliche Trauung in St. Severin, ebenfalls in Keitum. Für die Hochzeitsfeier ging es am Abend in die Sansibar, wo die beiden mit 150 geladenen Gästen gefeiert haben. Dem Brautpaar an dieser Stelle auch von uns einmal einen herzlichen Glückwunsch und natürlich alles Gute. Und was kuriose Nachrichten angeht, blicken wir heute einmal über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus nach Warnemünde, einem Ortsteil von Rostock direkt an der Ostsee. Von da könnte sich der eine oder andere Ort bei uns auf alle Fälle mal was abschauen. Die Walbar, ein Bistro direkt am Strand, hat da nämlich eine Möwenversicherung eingeführt. Wie Walbar-Chef Christoph Krause erklärte, wird jedes Gericht, das durch eine Möwe geklaut wird, kostenlos ersetzt. Finanziell unterstützt wird die Möwenpolice von dem Versicherer Arak. Jetzt, wo die Europawahl hinter uns liegt, steht mit der EM auch schon das nächste Großevent für den Kontinent an. Bereits am Freitag ist das Eröffnungsspiel, in dem Deutschland als Gastgeber gegen Schottland antritt. Los geht's um 21 Uhr. Wenn ihr schon mal langsam in Fußballstimmung kommen wollt, habe ich ein paar Lesetipps für euch. Mein Kollege Kevin Dittmann hat über den DFB-Fanbeauftragten Florian Jordan geschrieben, der mit Fans um die halbe Welt gereist ist, um Fußball zu sehen. Und die UEFA warnt vor gefälschten Tickets für EM-Spiele. Lest doch mal rein, die Links wie immer unten in der Beschreibung. Und das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 11. Juni, wie immer um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast gehen. Habt einen schönen Start in die Woche.